RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. Franziskus zeigte sich erst im Anschluss an die Messe. Aus Rom, Lisa Weiß.
Der 88-Jährige erholt sich noch von einer schweren Lungenentzündung. Der Papst hat aber die Osterbotschaft selbst vorbereitet, wenn auch nicht selbst gesprochen. In ihr hat er sich für Frieden und gegen ein allgemeines Wettrüsten ausgesprochen, für Religionsfreiheit, Gedanken- und Redefreiheit und Respekt vor der Meinung anderer.
Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe zu missachten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, die russische Armee wolle den Eindruck eines Waffenstillstands erwecken, versuche aber vereinzelt vorzurücken. Es habe zahlreiche Fälle von Artilleriebeschuss gegeben. Von russischer Seite hieß es ebenfalls, dass die Ukraine die Feuerpause gebrochen hat. Gestern hatte der russische Präsident Putin überraschend eine einseitige Waffenruhe ausgerufen, sie soll heute Abend enden. Mit mehreren Ostermärschen ist auch heute in Deutschland für Frieden und gegen die militärische Aufrüstung demonstriert worden. Beherrschende Themen waren die geplante Aufrüstung in Deutschland, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage im Nahen Osten. Ein Sprecher der Organisatoren sprach von mehreren tausend Teilnehmenden. Das Ergebnis der Umfrage in der Berliner CDU zum Koalitionsvertrag ist da. Die Mitglieder gaben der Einigung mit CSU und SPD auf Bundesebene im Schnitt die Schulnote 3. Jeder zweite Teilnehmer hält die geplante schwarz-rote Koalition demnach für die vernünftigste Option, aber nur etwa jeder zehnte begrüßt sie ausdrücklich. Nach Angaben von CDU-Generalsekretärin Klein beteiligten sich gut 1.400 der 12.500 Berliner Parteimitglieder. Auswirkungen hat die Umfrage nicht. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. In der Bundesliga haben sich Augsburg und Eintracht Frankfurt 0:0 getrennt. Und zwischen Dortmund und Mönchengladbach steht es gerade 0:1. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin den ersten Tabellenplatz gefestigt. Sie haben Hannover 37:33 geschlagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend heiter oder sonnig und überall trocken. Zurzeit haben wir in Berlin-Adlershof 19 und in Cottbus 21 Grad. Dazu weht schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Morgen Ostermontag anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter, höchste Werte 18 bis 22 Grad und am Dienstag gibt es ganz ähnliches Wetter. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Martin Spiller. Einen guten Abend. Heute ist Ostersonntag, das Fest mit dem Hasen und den Eiern. Für viele jedenfalls. Für Millionen von Christen aber ist Ostern das höchste Fest im Jahr überhaupt. Das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht natürlich Rom und der Petersplatz. So auch in diesem Jahr. Allerdings war dieses Jahr lange unklar, ob Papst Franziskus dabei sein kann. Nach schwerer Krankheit, Lungenentzündung, Klinikaufenthalten. Er war dabei, aber nur halb.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Er hat es sich nicht nehmen lassen. Papst Franziskus ist selbst zum Abschluss der Ostermesse aufgetreten und hat den Gläubigen frohe Ostern gewünscht, trotz der lebensbedrohlichen Lungenentzündung, die er erst überstanden hat. Und er hat der Stadt Rom und den Erdkreis auch den Segen Urbi et Orbi gespendet, zumindest in einer verkürzten Segensformel.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen.
Angespannt hatten die Blicke tausender Gläubiger sich zuvor auf die Mittelloggia des Petersdoms gerichtet. Auf dem Petersplatz war fast kein Laut zu hören. Erst nach Minuten öffneten sich die schweren Vorhänge und Franziskus wurde im Rollstuhl auf den Balkon geschoben. Beifall und Jubel brandeten über den Platz. Da das Sprechen ihm noch hörbar schwerfällt, ließ er seine Osterbotschaft dann von seinem Zeremonienmeister Diego Ravelli verlesen.
Maestro, diese Zeremonie, die Lesere.
Und das war der Moment, auf den alle gewartet hatten. Der Petersplatz mit Blumen geschmückt, die niederländische Gärtner Jahr für Jahr schicken, zehntausende Gläubige, die geduldig auf den Einlass warteten, an einem leicht verhangenen und noch kühlen Frühlingstag in Rom. Vieles war wie immer gewesen bei den Osterfeierlichkeiten, aber bis zum Ende der Messe fehlte die zentrale Figur. Franziskus ließ sich vom früheren Erzpriester des Petersdoms, Angelo Comastri, vertreten. In den Mittelpunkt seiner Osterbotschaft stellte der Papst die Warnung vor einem neuen Wettrüsten.
Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo.
Es kann keinen Frieden geben ohne echte Abrüstung. Der Anspruch eines jeden Volkes, für seine eigene Verteidigung zu sorgen, darf nicht zu einem allgemeinen Wettrüsten führen. Der größte Osterwunsch des Papstes, zurückzufinden zur Hoffnung, dass Frieden möglich ist. Vor allem, aber nicht nur, im Heiligen Land.
Sono vicino le sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come tutto il popolo israeliano.
Den leidenden Christen in Palästina und Israel, wie dem gesamten israelischen und palästinensischen Volk, bekunde ich meine Nähe. Das wachsende Klima des Antisemitismus, das sich in der ganzen Welt ausbreitet, ist besorgniserregend. Gleichzeitig sind meine Gedanken bei den Menschen und insbesondere bei der christlichen Gemeinde im Gazastreifen, wo der schreckliche Konflikt weiterhin Tod und Zerstörung bringt und eine dramatische und unwürdige humanitäre Situation verursacht. Ich appelliere an die Kriegsparteien, das Feuer einzustellen, die Geiseln freizulassen und den Menschen zu helfen, die hungern und sich nach einer friedlichen Zukunft sehnen.
Cessate il fuoco. Si liberino gli ostaggi. Si presti aiuto alla gente.
Auch auf den Krieg in der Ukraine ging Franziskus in seiner Osterbotschaft ein, ohne Russland ausdrücklich zu erwähnen.
Cristo risorto.
Möge der auferstandene Christus der gepeinigten Ukraine das österliche Geschenk des Friedens zuteil werden lassen und alle Beteiligten ermutigen, ihre Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden fortzusetzen. Des Weiteren erwähnte er die Konflikte im Jemen und im Kaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan, sowie auf dem Westbalkan, im Sudan und im Kongo sowie in Myanmar. Der Papst hatte ausdrücklich den Wunsch geäußert, zumindest den zentralen Teil der Osterfeierlichkeiten selbst zu übernehmen. Anschließend ließ er sich im Papamobil über den Petersplatz fahren. Die Reaktion der Gläubigen auf den Platz war eindeutig. Einerseits Erleichterung, andererseits weiterhin Sorge, weil der Auftritt von Franziskus auch deutlich machte, wie schwer der Papst erkrankt war, wie kurzatmig er noch ist und wie schwer es ihm fällt, mehr als nur wenige Sekunden zu sprechen.
Der Papst war angeschlagen und das ist noch untertrieben. Trotzdem konnte er den Segen spenden, Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Die Ostermesse in Rom hat für uns zusammengefasst Ivo Maruschik. Die Debatte über eine Wehrpflicht in Deutschland ist in vollem Gange. Im Koalitionsvertrag konnten sich CDU, CSU und SPD nur auf ein freiwilliges Modell verständigen. Einige Politiker, insbesondere aus den Unionsparteien, kritisieren das angesichts der geforderten personellen Aufstockung der Truppe. SPD-Chef Lars Klingbeil bleibt nun aber bei seiner ablehnenden Haltung. Er befürwortet andere Maßnahmen, um junge Menschen für die Bundeswehr zu gewinnen. Aus dem Hauptstadtstudio Carsten Putz.
Es gehe darum, ausreichend Freiwillige zu finden, so der SPD-Chef, und da müsse sich die Truppe als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Als Beispiel nannte Klingbeil die Möglichkeit, beim Bund wieder kostenlos den Führerschein machen zu können. Der SPD-Chef ist davon überzeugt, dass die Bundeswehr auch als Freiwilligenarmee verteidigungsfähig sein kann, und zwar wenn Soldatinnen und Soldaten mit moderner Ausrüstung ausgestattet sind und die Truppe in der Öffentlichkeit auch wertgeschätzt wird. Entsprechend haben sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag auf einen neuen attraktiven Wehrdienst verständigt, der, wie es heißt, zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Der Präsident des Reservistenverbandes Patrick Sensburg hatte sich zuvor im Deutschlandfunk anders positioniert. Aus seiner Sicht führt an einer Rückkehr zur Wehrpflicht kein Weg vorbei, wenn man die Zahl der Soldatinnen und Soldaten tatsächlich erhöhen will.
Trotzdem will Lars Klingbeil keine Rückkehr zur Wehrpflicht. Er will die Bundeswehr anders attraktiv machen. Carsten Putz berichtete. Nach Brandenburg. Die Regierung aus SPD und BSW will sparen. Zum Beispiel auch im Bereich Bildung. Das sorgt für Kritik. Auch Schülersprecher Stefan Tano hat kein Verständnis für den Sparkurs. David Klevenow mit den Einzelheiten.
Der Sprecher des Landesschülerrates kritisierte die Landesregierung, weil sie im Bildungsbereich kürzen will. Der Unterricht muss gewährleistet werden, erklärte er. Problematisch für Stefan Tarnow ist auch, dass Lehrer eine Stunde mehr Unterricht geben sollen und dafür von anderen Aufgaben entlastet werden. So soll es die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens nur noch in den Stufen 4, 6 und 10 geben. Inzwischen hat Finanzminister Krumbach darauf hingewiesen, dass es doch mehr Lehrer geben könne, weil der Topf für Personal ausreichend gefüllt sei. Im Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr waren keine zusätzlichen Stellen für Lehrkräfte geplant.
David Klevenow über die Reaktion auf geplante Sparmaßnahmen im Bereich Bildung in Brandenburg. WhatsApp, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Blue Sky – alles Beispiele für soziale Medien. Immer mehr Kommunikation findet darüber statt. Und das hat aber auch Folgen für die klassische Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, sagt die Forschung. Einzelheiten dazu aus der Wissenschaftsredaktion von Anja Braun.
Die sozialen Medien, ihre Plattformen und Chatbots sind nicht nur ein Ersatz für Beziehungen im realen Leben, sagt die Sozialpsychologin Johanna-Lisa Degen von der Universität Flensburg.
Sondern dass das soziale Mechanismen sind, die das starke Nutzungsverhalten antreiben und ein starker Motivator sind. Das ist also digitale Beziehungsbildung.
Die psychologische Forschung nennt das Parasozialität. Früher nannte man so einseitige Beziehungen zwischen Fans und deren umschwärmten Stars. Heute gibt es ein breites Spektrum an Parasozialität. Darunter zählen zum Beispiel Beziehungen, die über Messenger-Dienste oder Dating-Apps vermittelt werden.
Nutzerinnen können über Dating-Plattformen Beziehungen finden. Fast die Hälfte aller Beziehungen, die sich formieren in den letzten 5 Jahren zumindest, die haben sich online gefunden.
Ziemlich rasch schließt sich hier auch das Thema Internet-Eifersucht an. Da geht es zum Beispiel darum, wie viel Zugriff man auf die Daten des anderen hat. Wann ist Zugriff haben in einer Beziehung Kontrolle? Und wo fängt emotionale Untreue eigentlich an?
Dann haben wir Ideen über Sexualität, die zunehmend technisiert werden und performanceorientiert. Bis hin zu Personen, die versuchen, keinen Orgasmus zu bekommen, damit man nicht ihr verzerrtes Gesicht dabei sieht.
Sozialpsychologin Degen forscht zu Beziehungen und Social Media und erklärt, dass nicht nur intime Beziehungen, sondern auch Familienbande und Freundschaften mittlerweile vermehrt über Messenger-Dienste oder andere Social Media Plattformen organisiert und gepflegt werden. Dabei werden wichtige Teile der Beziehungen ins Digitale verlagert.
Also ganz klassisch zum Beispiel, dass man Konflikte ungerne face-to-face austrägt, sondern dass lieber jeder im eigenen Zimmer und mit geschlossener Tür über WhatsApp erledigt. Hat man auch ein bisschen mehr Zeit, um sich kurz zu beruhigen und kann auch immer aussprechen. Und interessanterweise gewöhnen wir uns an diese Art und finden es dann vermehrt schwierig, wenn es dann in einer Face-to-Face-Situation dazu kommt, dass wir zum Beispiel einen Konflikt haben.
Doch nicht nur zur Kommunikation mit anderen, auch schlicht zur Entspannung werden die sozialen Medien immer stärker genutzt.
Dabei spielt zum Beispiel auch die Vorhersagbarkeit der Inhalte eine starke Rolle. Also ich gehe an einen quasi sicheren Ort, der ist immer verfügbar und liefert stetig die Beruhigung, die ich da suche.
Problematisch ist dabei, dass diese digitalen Beziehungen um unsere Zeit und unsere Emotionen konkurrieren mit den echten Face-to-Face-Interaktionen. Und dass wir zunehmend an reale Beziehungen die gleichen Erwartungen haben wie an digitale. Nämlich, dass sie ständig verfügbar sind, dass sie sich nicht verändern und uns nicht hinterfragen oder mit gegensätzlicher Meinung konfrontieren.
Wie das Internet unsere Beziehungen verändert. Anja Braun war das dazu. Und zum Sport jetzt und damit zurück zu Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Hallo Fußballfans, hallo Sportsfreunde, da sind wir wieder bis 19 Uhr. Und im Westfalenstadion geht's hoch her vor 81.000 Zuschauern beim Borussengipfel. Mönchengladbach war in Führung gegangen mit 1:0 durch Itakura, dann der Ausgleich Gerasi und jetzt die Führung kurz vor der Pause für den Gastgeber, für die Borussia. Wir sind auch gleich live im Stadion. Bis dahin schauen wir, nachdem wir schon über das Geschehen in Spanien in La Liga gesprochen haben, wo der FC Barcelona der Meisterschaft entgegen strebt, nun Italien, die Serie A, Inter Mailand, der Tabellenführer, der spielt erst noch, heute beim FC Bologna, der SSC Neapel hat vorgelegt und nach Punkten aufgeholt, gestern durch ein 1:0 beim AC Monza und der Tabellendritte, Atalanta Bergamo, der muss auch noch spielen, heute Abend um 8:45 bei AC Mailand. und Juventus Turin mischt auch so langsam wieder mit, hat aber auch noch nicht gespielt an diesem Osterwochenende, ist erst morgen an der Reihe bei Parma Calcio. Inter Mailand und Napoli mit jeweils 71 Punkten derzeit an der Tabellenspitze, dahinter dann abgeschlagen etwas Bergamo und Juve. Und nun nach Dortmund zu Armin Lehmann.
Hätte mich vor 5 Minuten jemand gefragt, wo ist denn das Barcelona-Gesicht von Borussia Dortmund, wo die so ein tolles Spiel am Dienstag gemacht haben gegen den großen FC Barcelona. Ich hätte gesagt, ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Ich finde es nicht. Da führte Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Ko Itakura mit einer feinen Einzelleistung hatte die Borussia vom Niederrhein in Führung gebracht. Tja, aber dann zeigten die Dortmunder doch, was sie diese Woche schon mal drauf hatten, nämlich bei diesem tollen 3:1 gegen den FC Barcelona. 2 starke Angriffe, jeweils über die rechte Seite. Einmal Pascal Groß, Direktabnahme Girassi. Das war der Ausgleich in der 41. Minute. Und dann in der 44. ist also noch gar nicht lange her, war es Jan Couto über die rechte Seite. Der zieht den Ball auch scharf in die Mitte. Und dann kommt die Direktabnahme diesmal von Felix Metscher. Und diesmal schlägt es nicht rechts, sondern links unten und jeweils unhaltbar für den Gladbacher Schlussmann Jonas Omlin. Der ist zurück nach Verletzungspause im Team der Borussia vom Niederrhein. Er war beide Male chancenlos. Genauso wie Gregor Kobel bei der Gladbacher Führung, die Ko Itakura sensationell mit einem Solo dahingelegt hat nach 24 Minuten. Gladbach kommt jetzt nochmal. Wir sind in der Nachspielzeit. Insgesamt 4 Minuten sind angezeigt. Davon sind allerdings schon 1,5 Minuten rum. Und jetzt kommt nochmal der scharfe Pass auf Kevin Stöger. Der lauert im Strafraum. Aber am Ende ist Pascal Groß mit zurückgelaufen und kann das Ding zumindest zunächst entschärfen. Ja, Stimmung jetzt natürlich großartig hier. Lange hat man nur die 8000 Gladbach-Fans gehört. Aber jetzt ist die Südtribüne wach geworden. Nächste Flanke kommt rein, Kopfballmöglichkeit für Tim Kleindienst. Und der Kerl ist schon groß. Er war aber auch im Abseits. Aber an die Flanke kam er nicht mehr so richtig ran. Das Timing stimmte eigentlich. Ball war einfach ein Müh zu hoch. Und wie gesagt, Kleindienst auch noch knapp im Abseits. Und deshalb also Freistoß aus dem eigenen Strafraum für Dortmund und für deren Kapitän Gregor Kobel. Beide Schweizer Nationaltorhüter, die Nummer 1, nämlich Kobel, und die Nummer 2, Jonas Omlin, heute jeweils als Kapitän, jeweils im Tor der einen und der anderen Borussia. Es war eine richtig schöne, gut anzuschauende erste Halbzeit. Dortmund wirkte lange Zeit überlegen, ohne sich viele große Torchancen rauszuspielen. Gladbach verteidigte gut und machte dann das 1:0 durch Itakura und lauerte immer wieder auf Konterchancen, machte das vermeintliche 2:0, aber es war gleich eine doppelte Abseitsposition des Vorbereiters Elvedi und des Vollstreckers Lukas Ulrich. Und deshalb zählte der Treffer zu Recht. Er wurde dann auch nochmal im Kölner Keller gecheckt. Er zählte zu Recht nicht. Und quasi im Gegenzug dann der Dortmunder Ausgleich. Jetzt Jan Couto, der sportet da auf der rechten Seite um ein Haar wieder in Richtung Gladbacher Strafraum. Aber der Ball trudelt dann doch über die Seitenauslinie. Und deshalb Einwurf für Borussia Mönchengladbach. Die hier ein gutes Auswärtsspiel machen, aber die insgesamt verdientermaßen hinten liegen, weil die Dortmunder einfach mit sehr viel Wucht nach vorne kommen. Eine knappe Minute noch in dieser ersten Halbzeit. Balleroberung. Jetzt Karim Adeyemi rein in den Strafraum. Und Jonas Omlin raus aus seinem Fünfer und fängt das Ding rechtzeitig ab. Der zweite Schock nach dem 0:1 für Dortmund, dann ein paar Minuten später Maxi Bayer. Der Nationalspieler hatte sich bei einem harten, sehr harten Zweikampf von Julian Weigel am Knöchel verletzt. Er ist behandelt worden, deshalb gibt es jetzt auch diese Nachspielzeit. Eine ganze Zeit lang konnte dann erstmal weiterspielen, aber das ging nur noch so 5 oder 10 Minuten gut. Wir haben hier oben direkt gesehen, dass der nicht rund lief, dass der Knöchel offensichtlich doch einfach zu sehr schmerzte. Und er wurde dann ausgewechselt und für ihn kam Kane Chukwuemeka, den sein Trainer immer nur Kani nennt, weil der Nachname so schwer auszusprechen ist. Und Dortmund kommt schon wieder, will jetzt mehr als dieses knappe 2:1 über Girassi. Nee, es ist Chukwuemeka, der setzt sich auf der rechten Seite durch, ist drin im Strafraum, legt quer. Jetzt ist Girassi da, schießt, gehalten, Kopfball und der ist im Tor! Die Bogenlampe des kleinen Svensson aus Schweden ist im Tor. Der Ball ganz lange unterwegs, aber die Gladbacher kommen nicht mehr hinterher. Und dann senkt er sich am langen Eck hinein ins schwarz-gelbe Glück. Und ich hab's ja gesagt, die Dortmunder wollen mehr als dieses 2:1. Jetzt führen sie sogar schon vor der Pause mit 3:1 und zeigen uns allen dann doch wieder ihr Barcelona-Gesicht. Das war die letzte Szene einer höchst unterhaltsamen ersten Halbzeit. Svensson also mit dem 3:1. Der Kopfball des linken Außenbahnspielers war drin im Netz und Schiedsrichter Siebert sagt, das war's jetzt. Ihr dürft alle in die Pause oder dürft ihr nicht in die Pause? Ja, ich glaube, er will noch den Check abwarten und den warten wir dann natürlich mit ihm ab. Das Tor wird noch gecheckt, ob da irgendwie vielleicht eine Abseitsposition von Svensson vorlag, nachdem ja den Schuss von Girassi sensationell Omlin noch halten konnte und dann im Nachkopfball so eine Bogenlampe, die lange unterwegs war und sich dann ins Netz senkte. Und jetzt hat auch der Kölner Keller den Daumen hoch gemacht. Tor zählt. Es steht 3:1 für Dortmund zur Pause gegen Gladbach.
Armin Lehmann aus dem Westfalenstadion und Fernsehen war ein Dortmund-Fan zu sehen mit dem Mkhitaryan-Aufschrift hinten, mit der Aufschrift Mkhitaryan auf dem Trikot hinten auf dem Rücken. Das ist schon 9 Jahre her, dass Henrik Mkhitaryan für Borussia Dortmund gespielt hat, aber er ist offenbar nicht vergessen und von Dortmund aus führte ihn der Weg über Manchester United, den FC Arsenal, den AS Rom zu Inter Mailand und nun steht er mit 36 Jahren mit Inter im Halbfinale der Champions League. Geboren 21. Januar 1989, da existierte die Sowjetunion noch. Ach, damit sind wir beim Basketball und Guido Ringel. Das hat aber keinen Zusammenhang, Guido. Alba gegen die Skyliners aus Frankfurt in der Bundesliga. Wie hat es sich angelassen?
Ja, die ersten 10 Minuten sind rum und es sieht gut aus für die Albatrosse. Die führen mit 20:15, 5-10er Differenz, also 5-10er Vorsprung. War in der Anfangsphase schon mal ein bisschen besser und da waren sie sich dann offensichtlich zu schnell, zu sicher, dass das hier flutschen würde. Gegen Frankfurt haben sie vor allem in der Offensive ein bisschen die Konzentration dann verloren, waren nicht mehr ganz so sicher beim Abschluss. So mancher leichte, vermeintlich leichte Punkt ging dann doch eben daneben und deswegen brauchte es ein kleines Zwischentief, um dann wieder zurückzukommen. Und sie haben sich stabilisiert gegen Frankfurter, die hier nicht unbedingt Bäume ausreißen, vor allem wenn es ein Spiel nach vorne geht. Einige Nachlässigkeiten, auch Schwierigkeiten beim Spielaufbau. Die Systeme sind nicht so klar. Alba Berlin insgesamt der solidere Eindruck hier vor etwa 6.000, 7.000 Zuschauern. Und deswegen auch die Führung für die Berliner nach 10 Minuten 20:15.
4 Tore im Spiel der Borussen aus Dortmund gegen die Borussen aus Mönchengladbach in der ersten Hälfte. Zuvor hatte es in der Partie des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt gar keine Treffer gegeben, Taufik Khalil.
0:0 trennen sich der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt. In der ersten Hälfte spielte nur der FCA in Richtung Frankfurter Tor, hatte jede Menge Schüsse, die alle deutlich oder manchmal auch ganz knapp, vor allen Dingen bei Samuel Essende, am Frankfurter Tor vorbeigingen. In der zweiten Hälfte dann aber Hallowach, die Frankfurter Eintracht nach der Reinnahme von Ansgar Knauf, plötzlich voll im Spiel. Chancen auf beiden Seiten, Weltklasse-Paraden von Finn Dahmen im Augsburger Kasten, von Kevin Trapp im Frankfurter Carsten Pfosten-Treffer waren dabei. Es gab die eine oder andere Nicklichkeit, aber am Ende dann eben kein Tor. Für beide Mannschaften ist es immerhin mal ein Pünktchen in Richtung Champions League für die Frankfurter, wo sie ja ohnehin im Moment noch dabei sind, und für die Augsburger in Richtung Conference League. Da ist aber noch eine Menge Arbeit.
Und genau über diese Weltklasse-Paraden hat René Kirsch mit Eintracht-Torhüter Kevin Trapp gesprochen und ihn auch gefragt, nicht nur, ob er das auch so gesehen habe, dass die beiden Torhüter im Grunde genommen die Männer des Spiels waren, sondern er hat ihn auch gefragt, ob er, Kevin Trapp, die Paraden seines Gegenüber von Finn Dahmen wahrgenommen habe.
Finn hat 2, 3 wirklich wieder richtig, da ist ja schon 2 richtig gute Bälle gehalten, hat der Mannschaft geholfen. Ja, auch bei mir am Ende sicherlich. Es freut mich auch, dass ich ihn halten konnte, dass wir dann wenigstens mit einem Punkt hier noch nach Hause fahren, der uns sicherlich helfen kann jetzt am Ende oder im Endspurt auch. Du hast gerade angesprochen, wir hätten sicherlich die Chance gehabt, die noch ein Tor zu schießen, 1 oder 2, und als Sieger vom Platz zu gehen. Am Ende, auch jetzt, was am Donnerstag passiert ist, 2 verletzte Spieler und ausgeschieden in der Europa League, ist natürlich erstmal ein heftiger Rückschlag. So dann noch aufzutreten, vor allem wie die zweite Halbzeit dann noch war, das spricht schon wirklich für uns und gibt uns natürlich dann noch viel, viel Kraft für die letzten Wochen jetzt.
Wenn Sie das ansprechen, ich habe keine hängenden Köpfe oder sowas gesehen bei der Eintracht. Ihr wart in der zweiten Halbzeit sicherlich deutlich stärker als in der ersten, aber das war eine Reaktion.
Ja, definitiv. Du hast natürlich in dem Rhythmus auch nicht viel Zeit, die Köpfe hängen zu lassen oder großartig lange enttäuscht zu sein. Wir spielen bisher wirklich eine tolle Saison und haben die Chance oder die Möglichkeit, was Großes zu erreichen. Und das spürt man in der Mannschaft, dass alle Lust drauf haben, dass keine Angst hat, was zu verlieren, sondern eher sich darauf freut, was gewinnen zu können. Und wenn man das Umfeld merkt, auch heute die Fans wieder, und so wie wir dann am Ende auch in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, dann zeigt das schon, dass wir vor allem vom Kopf, aber auch physisch, ich meine, hinten raus nochmal so viel Druck zu machen, das spricht schon für uns, dass wir bereit sind und dass wir gut gewappnet sind für die nächsten Wochen auch.
Kevin Trapp, der Torhüter der Frankfurter Eintracht nach dem 0:0 in Augsburg. In Spanien, in La Liga, heißt der Spitzenreiter FC Barcelona, in der Serie A in Italien Inter Mailand und in England, da steht der FC Liverpool unter seinem, ich sag mal, neuen Trainer, weil er der Nachfolger von Jürgen Klopp ist, Arne Slot, sofort in der ersten Saison vor dem Gewinn der Meisterschaft. Aber heute können sie noch nicht feiern in Liverpool an der Anfield Road, denn der Verfolger, wenn man es noch so sagen darf, der FC Arsenal hat heute gewonnen, 4:0 bei Ipswich Town. Leicester City spielt gerade gegen den FC Liverpool, da steht es zur Pause 0:0. Dann der Sieg von Aston Villa über den drittplatzierten Newcastle United, 4:1 für Aston Villa. Und der FC Everton hat verloren gegen Manchester City mit 0:2. Bleibt noch das 2:1 des FC Chelsea beim FC Fulham zu erwähnen und Tottenham, die Mannschaft, die Eintracht Frankfurt aus dem Halbfinale der Europa League gekickt hat, die ist dann erst morgen gefordert gegen Nottingham Forest. Das sind nämlich die ersten 6 in England. Liverpool derzeit mit 10 Punkten Vorsprung vor Arsenal, dahinter dann Newcastle United, Manchester City, der FC Chelsea. Und Nottingham Forest könnte allerdings dann noch auf den dritten Platz kommen, vorausgesetzt ein Sieg gegen Nottingham Forest. Tottenham also noch mit dabei im Kampf um die Champions League Plätze. Und um die geht's nicht in der Partie von Alba Berlin, denn das ist Basketball Bundesliga gegen die Skyliners Frankfurt, Guido Ringel.
Nee, hier geht's auch noch nicht um Meistertitel, aber hier geht's um Platzierungen, um dann vielleicht nochmal irgendwie in Sachen Meisterschaft ein Wort mitreden zu können. Für Alba Berlin, die Frankfurter können das nicht mehr schaffen, aber für Alba geht's eben darum, mindestens Platz 10 zu erreichen. Das ist die Platzierung, die sie auch aktuell in der Tabelle belegen. 24:15, die Führung für Alba Berlin, also 9 Punkte Vorsprung, klingt bequem, ist aber im Basketball, ich will nicht sagen nichts, aber doch nicht so komfortabel, als dass man sich jetzt hier schon beruhigt zurückziehen könnte. Es sind noch 8 Minuten zu spielen im zweiten Viertel. Dann also ist Halbzeitpause. Alba Berlin hinterlässt einen, sagen wir mal, soliden Eindruck. Überragt hier nicht, ist aber ein bisschen wacher und auch beim Zupacken eher zur Stelle, auch bei den Rebounds beispielsweise, als der Gegner, den Frankfurtern, merkt man ein bisschen doch an, dass für die es um nichts mehr geht. Absteigen können sie nicht mehr, die Playoffs können sie nicht mehr erreichen und da ist so ein bisschen die Luft raus, auch wenn es jetzt hier einen überragenden Dreier gibt von Jordan Theodore, den 35-Jährigen. Das waren mehr als nur kurz hinter der 3-Punkte-Markierung, sondern eben deutlich weiter. Und trotzdem war das Ding drin. Jetzt also nur noch 25:18 für Alba. Aber die Berliner machen einen guten Eindruck.
Gleich die Nachrichten mit Werner Schoninger. Danach geht's dann weiter in der Bundesliga, in der Borussia Dortmund zur Pause 3:1 führt gegen Borussia Mönchengladbach. Dazu dann unter anderem ein Interview mit Fabian Rehse von Hertha BSC, der heute 2 Tore für die Herthaner geschossen hat beim Sieg in Ulm. Und mit Christian Tietz, dem Trainer des ersten FC Magdeburg, der drauf und dran ist, die Magdeburger in die Bundesliga zu führen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow steht ein defektes Fahrzeug. Und ebenfalls Richtung Dreieck Havelland wird der Anschluss Birkenwerder wegen Bergungsarbeiten mehrfach gesperrt. A10 östlicher Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und Erkner ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. Zurzeit Stau ab Hellersdorf. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Stockender Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm plus 10 Minuten. Auf der A115 stadteinwärts dauert es ebenfalls 10 Minuten länger zwischen Kleinmachnow und Spanische Allee. Tiergarten und Mitte, die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor wegen einer Demonstration bis ca. 22 Uhr gesperrt. Und Friedenau, die Schmielianstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend voll gesperrt. Und auch Tempelhof auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts ist vor der Albrechtstraße nur eine Spur frei. Das Linksabbiegen ist nicht möglich. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Werner Schoninger. Trotz einer angeschlagenen Gesundheit hat Papst Franziskus zum Osterfest persönlich den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis gespendet. Beim Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte er sich zuvor von einem Kardinal vertreten lassen. Dieser verlas vor tausenden Gläubigen die Predigt, die Franziskus verfasst hatte. In der Osterbotschaft wurde unter anderem auf das Leiden der Menschen im Jemen und im Sudan aufmerksam gemacht. Außerdem wurden der Antisemitismus sowie die Kriege in Gaza und in der Ukraine kritisiert. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die von Moskau einseitig verkündete Waffenruhe zu missachten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, die russische Armee wolle den Eindruck eines Waffenstillstands erwecken, versuche aber vereinzelt vorzurücken. Pascal Küpper.
Entweder habe Putin also nicht die volle Kontrolle über seine Armee oder Moskau sei nur an positiver Berichterstattung interessiert. Russland wiederum wirft der Ukraine vor, sich ebenfalls nicht an die Waffenruhe zu halten. Trotz der gegenseitigen Vorwürfe hat Selenskyj Putin nochmal angeboten, die ausgerufene kurze Waffenruhe um 30 Tage zu verlängern. Dieser Vorschlag liege weiter auf dem Tisch.
Die israelische Armee hat eingeräumt, bei den tödlichen Schüssen auf Rettungskräfte im Gazastreifen schwerwiegende Fehler gemacht zu haben. Ein Armeesprecher erklärte, unter anderem seien Befehle missachtet worden. Ein Offizier werde deshalb seines Postens enthoben. Bei dem Beschuss der Rettungskräfte waren vor knapp einem Monat 15 Menschen getötet worden. Mit mehreren Ostermärschen ist auch heute in Deutschland für Frieden und gegen militärische Aufrüstung demonstriert worden. Beherrschende Themen waren die geplante Aufrüstung in Deutschland, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Lage im Nahen Osten. Ein Sprecher der Organisatoren sprach von mehreren tausend Teilnehmenden. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. In der Bundesliga haben sich Augsburg und Eintracht Frankfurt 0:0 getrennt und zwischen Dortmund und Mönchengladbach steht es zur Halbzeitpause 3:1. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin den ersten Tabellenplatz gefestigt. Sie haben Hannover 37:33 geschlagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend heiter oder sonnig und überall trocken. Zurzeit haben wir in Berlin-Kreuzberg 19 Grad und in Spreenhagen 21. Morgen, Ostermontag, anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter, 18 bis 22 Grad und am Dienstag ganz ähnliches Wetter. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Und Thomas Kroh am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Borussia Dortmund, haben Sie gehört, führt zur Pause 3:1 gegen Mönchengladbach. Wir warten auf den Beginn der zweiten Hälfte und vertreiben uns die Zeit bis dahin. Unter anderem mit Basketball und Alba Berlin. Die Albatrosse spielen heute in der Bundesliga gegen die Skyliners aus Frankfurt, / am Main, Guido Ringel.
32:18, 5 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Alba Berlin ist jetzt endlich und absolut drin in dieser Partie. Es läuft viel, nicht alles, aber auch die aus merkwürdiger Position abgedrückten Dreier finden mittlerweile ihr Ziel, so wie der eben von Martin Hermansson. Und die Frankfurter haben vor allem vorne Schwierigkeiten strukturiert, irgendwie Angriffe zu Ende zu bringen. Auch jetzt hier Offensivfoul sogar von Theodor. Mit anderen Worten schon wieder der Frankfurter Ballverlust möglich. Möglichkeit für Alba, weitere Punkte zu erzielen. Sie sind auf einem guten Weg. 32:18 die Führung für Alba gegen Frankfurt.
Hertha BSC hat in der zweiten Fußball-Bundesliga gewonnen. 3:2 in Ulm. Das allein ist schon erfreulich aus Sicht der Blau-Weißen aus dem Berliner Westend. Aber dieser Sieg hat auch die größten Sorgen, was den Abstieg betrifft, nun wohl endgültig hinweggefegt. Detlef Lindner.
Die Hertha kann aufatmen und fast sicher vom Klassenerhalt ausgehen. Schwächen allerdings im ersten Abschnitt, oft ohne Geschwindigkeit und einmal ohne Konterabsicherung gegen Ulm. Dadurch der 0:1 Rückstand. Die Ausgleichschance ließ Cuisance liegen. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff zu Halbzeit 2. Dann die Riese-Gala, sein Doppelpack zum 1:1 und dann gar die 2:1 Führung jeweils nach Ballgewinn im Mittelfeld für die Hertha. Das Problem allerdings, die Hertha legte gegen einen geschockten Gegner nicht gleich nach. So gelang Ulm durch Dressels Distanzschuss der 2:2 Ausgleich. Nur gut, dass der eingewechselte Niederlechner die Hertha per Kopf noch mit dem 3:2 in der Schlussphase belohnte. Die Hertha kann somit 4 der letzten 5 Spiele gewinnen.
Patrick Stricker hat dann nach dem Spiel mit eben diesem Fabian Rehse gesprochen und ihn gefragt, was denn in der zweiten Hälfte anders gelaufen sei als in der ersten.
Ich glaube, gute Ballgewinne im Gegenpressing, direkt Umschaltsituation, tief angeboten, der Ball kam schnell und dann die Chancen, die wir hatten, genutzt.
Was lief denn für Sie persönlich dann auch besser? Das waren ja furiose 5 Minuten.
Ich glaube, ich habe super Bälle bekommen vom Team, die Tiefe bedroht, in Abschlusssituationen gekommen und haben sie es mir natürlich leicht gemacht. Mein Team hat mir Top-Bälle gespielt und dafür bin ich da, dass ich dann im besten Fall die Bälle verwerte.
Wie war das denn in der ersten Halbzeit? Ich hatte das Gefühl, Körpersprache bei manch einem, dass man schon so ein bisschen abgenervt war. Wie schwierig war das in der ersten Halbzeit und was war dann auch der Turn zur zweiten Halbzeit?
Ja, es war das erwartbar schwere Spiel. Der Platz war nicht der beste, die Kulisse ist ja absolut Abstiegskampf, die Zweikämpfe waren gallig. Und dann gehen wir durch den Konter, wir können glaube ich das 1-0 machen, wir machen es nicht und kriegen im Konter das 1-0 gegen uns und dann läufst du der Musik hinterher und alles wird frenetisch gefeiert und dann musst du zurückkommen. Das ist uns sehr gut gelungen. Dann kam nochmal der Ausgleich, wir kommen nochmal zurück und da können wir sehr stolz drauf sein.
Fabian Rehse von Hertha BSC nach dem Sieg heute in Ulm. Borussia Dortmund ist drauf und dran, das Spiel in der Bundesliga gegen Mönchengladbach zu gewinnen. Und drauf und dran ist dann das Stichwort, denn sollten sie tatsächlich als Sieger vom Platz gehen, die Schwarz-Gelben, dann wären sie auch dran an den Europapokalplätzen. Aber, die zweite Hälfte hat ja gerade erst begonnen, Armin Lehmann.
Eckball gibt's für Borussia Dortmund, knapp 2 Minuten gespielt, im zweiten Durchgang immer noch 3:1 die Dortmunder. Mit diesen herausragenden Schluss 5 Minuten, als sie das Spiel drehten und jetzt 3:1 führen. Ecke kommt rein, gefährlich, Kopfballmöglichkeit. Aber am Ende kommt Waldemar Anton nicht mehr so richtig dran. Ärgert sich jetzt, dass er da so ein bisschen am Ball vorbeigesprungen ist und letzten Endes die Gladbacher klären können. Ja, was für ein verrücktes Fußballspiel. Dortmund macht eigentlich das Spiel, aber Gladbach erzielt die Führung durch Ko Itakura in der 24. Minute. Feine Einzelleistung des Japaners. Und dann drücken die Dortmunder, haben aber nicht so wirklich die zwingenden Chancen. Und dann merkt man immer wieder, die Schwachstelle der Gladbacher Borussia ist links draußen aus ihrer Sicht. Also die linke Außenverteidigerposition, egal wen sie da einsetzen, ob den Luca Netz oder heute Lukas Ulrich. Das ist alles ziemlich wackelig. Und deshalb fallen dann 2 dieser 3 Tore auch über diese Seite. Jetzt kommt Adeyemi rein in den Strafraum, aber dann wird er im letzten Augenblick dann doch noch gestoppt. Ja, also dann zweimal über die linke Gladbacher Abwehrseite, dann am Ende Girassi und Metscher erfolgreich, die natürlich in der Mitte auch nicht wirklich von den Gladbacher Abwehrspielern bedrängt wurden. Und dann Daniel Svensson, den ich eben als den kleinen Schweden bezeichnet habe. Oh, der ist 1,83, also so klein ist er gar nicht. Aber er stand da einmal neben Tim Kleindienst. Da sieht nahezu jeder klein aus, wenn du neben dem riesigen Gladbacher Mittelstürmer unterwegs bist. Also Svensson mit diesem Bogenlampenkopfball und seitdem steht's hier 3:1 für Dortmund.
In der zweiten Liga hat der Hamburger SV gestern auf Schalke trotz Überzahl nur unentschieden gespielt, 2:2. Das hat der 1. FC Köln heute genutzt in der Partie gegen Münster. Sarah Schwedmann.
Der neue Tabellenführer der zweiten Liga, er heißt Köln. Die Geißböcke ziehen mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen Aufsteiger Münster am Hamburger SV vorbei an die Tabellenspitze. Der FC spielte von Beginn an druckvoll, machte durch Top-Torschütze Tim Lemperle nach 10 Minuten das 1:0. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch ein Eigentor von Kapitän Timo Hübers war glücklich für Münster. Luca Waldschmidt besorgte noch vor der Pause das 2:1 per Handelfmeter. In der zweiten Halbzeit ließen die Kölner nicht viel zu, bauten durch Damien Downs die Führung weiter aus und stehen 4 Spieltage vor Saisonende an der Tabellenspitze mit 5 Punkten Vorsprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz.
Magdeburg war zu DDR-Zeiten eine Handball-Hochburg und ist es heute immer noch. Und sie war, diese Stadt, zu DDR-Zeiten auch Heimstätte einer legendären Fußballmannschaft. Der erste FC Magdeburg gewann nämlich 1974 den Europapokal, der Pokalsieger in Rotterdam gegen Inter Mailand. Trainer damals übrigens Giovanni Trapattoni, Trainer von Inter Mailand. Heinz Krügel war der legendäre Coach der Magdeburger. Und nun sind die Magdeburger drauf und dran, in die Bundesliga zurückzukehren. Sie geben jedenfalls alles, Philipp Weißkirch.
Der Bundesliga-Traum vom 1. FC Magdeburg lebt. Das 3:0 gegen Schlusslicht Regensburg spült den FCM auf Rang 3, den Relegationsplatz. Magdeburg tat sich zwar erst ein bisschen schwer gegen den Jahn, erhöhte dann aber den Druck und kam nach einer knappen halben Stunde zum 1:0. Martin Kaas mit seinem 17. Saisontor. Kurz nach der Pause traf dann der eingewechselte Abu El Zain zum 2:0. Und 20 Minuten vor Schluss machte dann Philipp Herrscher, ebenfalls eingewechselt, mit dem 3:0 alles klar. Alle drei Treffer wurden über die linke Angriffsseite vorbereitet. Regensburg gegen effektive Magdeburger also defensiv zu anfällig, offensiv aber dennoch mit ein paar guten Gelegenheiten. Trotzdem, Regensburg bleibt abgeschlagen Tabellenletzter, während sich Magdeburg Hoffnungen auf den Aufstieg machen darf.
Und ich habe heute schon so oft über Inter Mailand gesprochen, nicht nur was die Champions League angeht, sondern vorhin auch, was Henrik Mkhitaryan und seine Vergangenheit mit Borussia Dortmund betrifft, der jetzt für Inter spielt. Natürlich, und Gott sei Dank habe ich meinen Redakteur Matthias Ehlers, es war der AC Mailand und nicht Inter Mailand, selbstverständlich im De Kuip von Rotterdam. So. Was haben wir denn noch aus der zweiten Liga? Die anderen Ergebnisse. Darmstadt gewinnt gegen Hannover 3:1 und Karlsruhe gegen Fürth 1:0. Köln, der Hamburger SV und Magdeburg an der Spitze. Hertha BSC ist Elfter und hinten liegen Münster, Ulm und Regensburg. Das stimmt aber alles. Und wie es nun beim Basketball mit Alba Berlin weitergegangen ist, sagt Ihnen Guido Ringel.
Alba führt, das ist die gute Nachricht. Es läuft weiterhin nicht alles perfekt, aber es ist eine solide Vorstellung und das ist insofern gut, als dass die Albatrosse ja weiterhin Siege brauchen, um ihre Position in der Bundesliga nach der Hauptrunde zu festigen. Mindestens Platz 10, das ist der aktuelle, den sie auch belegen soll es werden, damit sie in den sogenannten Play-Ins sind, also über einen kleinen Umweg dann gegebenenfalls die Play-Offs noch erreichen können, um dann bei der Vergabe des deutschen Meistertitels mitwirken zu können. Und ein Sieg heute gegen Frankfurt, das ist das Mindeste, das darf man erwarten. Erst recht jetzt, dass 2 Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit 39:25 steht für Alba Berlin. Bester Werfer bislang zum einen Hermansson mit 7 und McCormack ebenfalls 7 Punkte. Aber insgesamt die Punkteausbeute bei den Spielern von Alba Berlin auf viele Schultern verteilt. Und auch das macht die Mannschaft heute aus. Rotation ist hoch, viele kommen zum Einsatz, fast jeder punktet. Alba Berlin macht vieles richtig, führt 39:25 gegen Frankfurt.
Sollte sich für Borussia Dortmund am Ende dieser doch bislang so enttäuschenden Bundesliga-Saison alles noch so halbwegs zum Guten wenden? Ja, die Bilanz unter Trainer Niko Kovac ist nicht die allerbeste, aber heute 3:1 vorn gegen Mönchengladbach und plötzlich der Europacup in Sichtweite.
Immer noch steht es 3:1 für Borussia Dortmund. Die Gladbacher eben mal im Vorwärtsgang. Jetzt wird, glaube ich, eine Szene gecheckt. Ah, das ist schon länger her. Da hat der Gregor Kobel mal kräftig zugestoßen gegen Tim Kleindienst. Das Spiel lief dann weiter, bestimmt 1,5 Minuten. Und jetzt erst war es quasi unterbrochen. Und jetzt läuft Daniel Siebert, der Schiedsrichter, raus zu seinem Monitor. Ja, wir haben die Szene eben auch gesehen. Das war schon sehr robust, dieser Einsatz. Und am Ende versucht er da, den Ball irgendwie zu kriegen. Und wir gucken jetzt mal, ob er da... Ja, es gibt auch noch ein Foulspiel von Mitscher, der da mit dem Fuß gegen den Fuß von Tim Kleindienst tritt. Der Schubser von Kobel war gar nicht so wild. Und jetzt gucken wir mal, was Daniel Siebert sagt. Er geht weg vom Monitor, guckt aber nochmal drauf. Und mal gucken, was jetzt vom Schiedsrichter kommt. Ob es hier einen Strafstoß, um den geht es nämlich für Borussia Mönchengladbach, ob es den jetzt gleich gibt. Und in Dortmund gibt es ja hier die Durchsagen. Er schaltet jetzt sein Mikro frei und wir versuchen mal reinzuhören.
Überprüft nur ein mögliches Tauschspiel an Spieler Kleinschmidt. Nach Ansicht der Bilder liegt ein Vergehen vor. Meine finale Entscheidung lautet daher 11 Meter für Gladbach.
Also ich habe es nicht verstehen können, aber die Geste des Schiedsrichters ganz klar gedeutet. Also Foulspiel im Strafraum und deshalb Strafstoß für Borussia Mönchengladbach. Die Ausführung wird noch dauern, denn die Dortmunder protestieren, sind jetzt alle erstmal beim Schiedsrichter. Aber die Gladbacher kriegen also jetzt gleich einen Elfmeter und haben damit die Möglichkeit, wieder ranzukommen in dieses Spiel. Kevin Stöger wird das für die Borussia ausführen. Ball liegt jetzt auf dem Elfmeterpunkt. Also es war nicht der kleine Schubser von Gregor Kobel in dieser Szene von vor 2-3 Minuten gegen Tim Kleindienst, sondern am Ende wird es der Fuß von Metscher gewesen sein, der voll ins Leere tritt, oder besser gesagt nicht den Ball trifft, aber den Fuß von Tim Kleindienst. Jetzt versuchen die Dortmunder Spieler ihrem Keeper noch was mitzugeben, wo der Stöger denn hinschießen wird. Und alle Gladbacher sind jetzt mal so richtig sauer, dass jetzt da die Ausführung des Elfmeters so verzögert wird. Und jetzt wird es gleich eine gelbe Karte geben. Und zwar für Girassi, der da quasi reinlief in die fast schon Ausführung des Elfmeters. Und jetzt trollen sich mal alle Spieler aus dem Strafraum heraus. Elfmeter also für Borussia Mönchengladbach. Und die Möglichkeit hier zu verkürzen auf 3:2 nach Videobeweis. Das Spiel war fast 2 Minuten weitergelaufen, aber bis dahin eben nicht unterbrochen. Jetzt Zenzel, der läuft an mit dem linken Fuß. Tor! Kobel liegt im linken und der Ball im rechten Eck. Und Gladbach kommt wieder ran. 3:2 der neue Spielstand.
So lang dauerte es gestern im Stadion an der Alten Försterei mit dem Toreschießen nicht. Das ging da ratzfatz und nach der ersten Hälfte stand auf der Anzeigetafel beim Spiel Union Berlin gegen VfB Stuttgart 4:4. Das hatte es zuvor in der Bundesliga noch nicht gegeben und deshalb musste ich damit darüber heute Nachmittag mit unserer Reporterin, die im Stadion war, mit Tabea Kunze sprechen.
Hallo Thomas.
Beschreib doch mal den Hörern, wie das gestern war in der ersten Hälfte, als das losging mit dieser Torflut, als die über sie hereinbrach, über die 22.000.
Ja, das war dann wirklich zunehmend kurios. Es hat sich fast surreal angefühlt, weil es war eine erste Halbzeit, in der eigentlich jeder Schuss aufs Tor auch drin war. Und das war wirklich kurios. Es ging ja in der 5. Minute los mit der Führung für Union nach einer Ecke von Trimmel, Tor Illich. Da dachte ich, ja, okay, wow, früher Start von Union, hätte ich so nicht gedacht. In der 19. dann das 2:0 für Union. Stuttgart kam dann zurück und da war dann gerade mal eine halbe Stunde rum, da stand es 2:2. Da dachte ich schon, oh, was für ein Spiel. Aber dann wurde es ja irgendwie völlig verrückt, weil dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch 2 Tore fielen. Stuttgart erst mit dem 4:3 in Führung, dann noch das 4:4 wieder Illich für Union. Und es war dann irgendwie so, also ich musste fast lachen, weil die Spieler sich auch kaum mehr richtig, ja, sie haben sich wahrscheinlich schon über die Tore gefreut, aber sie konnten auch gar nicht mehr richtig jubeln, weil ich glaube, sie waren auch völlig überwältigt von dem, was da gerade passierte. Und am lustigsten war eigentlich der Blick auf die Torhüter. Die konnten das überhaupt nicht glauben. Die haben keine Hand an den Ball bekommen, auf beiden Seiten. Und sie mussten eigentlich permanent alle 3 Minuten die Bälle aus dem eigenen Tor holen. Also ich habe so ein Spiel noch nicht erlebt. Und als ich dann in der ersten Halbzeit oder nach der ersten Halbzeit dann auf mein Handy geguckt habe und gelesen habe, das gab es wirklich noch nie. 8 Tore in einer ersten Halbzeit, dachte ich mir, na gut, dann hatte ich ja ein richtiges Gefühl, das war wirklich was Einzigartiges.
Und danach war die Luft raus?
Ja, danach gab es auf jeden Fall für beide Mannschaften erstmal eine richtige Kabinenansprache. Da hat Steffen Baumgart uns auch nach dem Spiel gestern verraten. Er hat gesagt, na gut, das ist jetzt irgendwie auch ein geiles Fußballspiel, aber lass uns mal wieder anfangen, seriös zu arbeiten und auch seriös zu verteidigen. Und sein Pendant auf Stuttgarter Seite, Sebastian Hoeneß, hat das ähnlich formuliert an seine Mannschaft. Also die Spieler haben sich dann weiter zurückgezogen. Union hatte fast kaum mehr den Ball. Also Stuttgart hatte den Ball, 75% Ballbesitz bei den Gästen, aber sie haben auch keine richtigen Torchancen mehr rausgespielt. Also es war dann alles etwas geordneter, so wie man das vielleicht über das gesamte Spiel erwarten konnte. Und lustig fand ich auch, wie Christopher Trimmel, der Union-Kapitän, nach dem Spiel gesagt hat, mit 38, sowas hat er noch nie erlebt, aber er muss es auch kein zweites Mal erleben, so eine erste Halbzeit.
Dem VfB Stuttgart brachte dieses Unentschieden relativ wenig im Kampf um einen Platz im Europapokal, dem ersten FC Union Berlin alles im Kampf gegen den Abstieg, denn der ist jetzt kein Thema mehr. War das allen im Stadion nach dem Abpfiff klar?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe in dem Stadion auch schon viele besondere Momente erlebt, wie die Qualifikation für die Europa League, für die Champions League, aber eben auch wie den Klassenerhalt in der letzten Saison, das ja damals am letzten Spieltag erst geschafft wurde. Aber gestern war es nicht so dramatisch, aber es war eine große Erleichterung, die durchs Stadion geschwappt ist. Und der Stadionsprecher Christian Arbeit hat es auch direkt mit dem Abpfiff natürlich ins Mikro gebrüllt. Das bedeutet, Union spielt ein 7. Jahr in der ersten Liga. Also das war allen direkt klar.
Wie hat Trainer Steffen Baumgart diese sportliche Wende hinbekommen? Denn sein Start in Köpenick war ja alles andere als erfolgreich.
Er ist über seinen eigenen Schatten gesprungen. Er hat das System geändert von der Viererkette, die er eigentlich als sein Lieblingssystem proklamiert hat, ist er auf die Fünferkette umgeschwenkt. Und man hat einfach gemerkt, mit diesem Systemwechsel hat die Mannschaft die Sicherheit wieder zurückerlangt, weil das einfach das System ist, was über Jahre von Union in der Bundesliga eingeübt worden ist. Und da hat er sozusagen sein persönliches Ego zurückgestellt, hat gemerkt, das tut der Mannschaft einfach gut. Und dann muss man sagen, und das sagt er auch selber, es ist auch Glück dabei gewesen, gerade bei dem Spiel, was jetzt alle im Nachhinein als Knackpunkt anerkennen, dieser Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt. Da hat er gesagt, es ist so viel einfach für uns ausgegangen, so viel knappe Entscheidungen, die einfach zu unseren Gunsten gefallen sind. Und nach diesem Sieg war einfach das Selbstvertrauen da. Es war eben dieses Gefühl, wir können bei einem Top-Team gewinnen. Und das war ja dann auch der Ausgangspunkt für diese Serie. 6 ungeschlagene Spiele mittlerweile. Und jetzt muss man sagen, ist einfach auch das Selbstvertrauen zurück.
Der legendäre Hermann Gerland hat einmal sinngemäß gesagt, wenn es immer gelingt, dann ist es kein Glück. So, es gab ja viele Journalisten, ich schließe mich da ein, die schon große Skepsis haben walten lassen gegenüber Steffen Baumgart nach dessen Start bei Union. Wir alle müssen jetzt wahrscheinlich Abbitte leisten.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich war auch eher skeptisch, also gerade nach seinem Start, 0-6 Niederlage beim BVB, eine Heimniederlage gegen Holstein Kiel. Da habe ich schon gedacht, okay, das wird jetzt wirklich eine ganz, ganz schwere Nummer für Union, den Klassenerhalt zu schaffen. Und es war ja teilweise auch nicht mal ausgeschlossen, dass sich der Verein sogar nochmal von Baumgart vielleicht trennen könnte. Also da muss man sagen, Respekt an Steffen Baumgart, wie ruhig er da auch geblieben ist. Und mittlerweile denke ich, da wächst wirklich was zusammen. Und es ist natürlich toll, dass jetzt Union so frühzeitig die Sicherheit hat, auch die kommende Saison zu planen mit Steffen Baumgart dann. Und dann hat er eben auch mal eine komplette Vorbereitung und kann dann nächstes Jahr vielleicht nochmal einen neuen Versuch starten, auch seine taktischen Vorgaben mit dieser Mannschaft dann umzusetzen.
Welche Schwachpunkte muss Steffen Baumgart mit seinem Trainerteam und dem Kaderplaner angehen?
Ja, auf jeden Fall, dass die Schwachstelle, die Union durch die letzten Jahre begleitet. Sie müssen einfach etwas variabler werden, wenn sie den Ball haben. Und sie müssen sich überhaupt mal zutrauen, auch selbst das Spiel machen zu wollen. Weil es ist ja einfach das System von Union. Man muss sagen, hat sie jetzt wieder erfolgreich werden lassen. Es reicht für den Klassenerhalt, wenn du dich hinten reinstellst und ab und zu auf Kontersituationen oder auf Standardsituationen setzt. Aber das ist natürlich nichts, womit du langfristig wieder um einstellige Tabellenplätze mitspielen kannst. Also da muss sich Union einfach weiterentwickeln. Das Spiel mit dem Ball. Sie müssen da einfach auch mehr anbieten, sich mehr zutrauen und nicht eben auf diese reine, wir stellen ein defensives Bollwerk auf und gucken mal, ob vorne mit Glück der ein oder andere Konter zum Erfolg führt. Ich glaube, da muss dann in der nächsten Saison etwas mehr kommen.
Aber Tabea, Inter Mailand ist mit diesem System bis ins Halbfinale der Champions League gekommen.
Das stimmt, absolut. Also da, ich sehe halt nur im Moment nicht, wie Union sich erstmal wieder für die Champions League qualifizieren soll. Wobei in der Bundesliga ja auch das nicht ausgeschlossen ist, wenn wir uns angucken, was das für ein Schneckenrennen aktuell um Europa ist.
Unsere Reporterin Tabea Kunz über Union Berlin nach dem 4-4, dem denkwürdigen Spiel gestern Abend im Stadion an der Alten Försterei gegen den VfB Stuttgart. Und hier ist das RBB 24 Inforadio um 18.54 Uhr. Gleich geht's weiter mit der Partie im Dortmunder Westfalenstadion. Da steht's immer noch 3-2. Aber vorher ein Geburtstagsständchen von 6.000 Gästen für Alexander Zverev in München. Nach wochenlanger, ja fast schon monatelanger sportlicher Durststrecke gewinnt er das ATP-Turnier und liegt in der Weltrangliste plötzlich auf dem 2. Platz.
Wie man als Tennisspieler am schönsten seinen Geburtstag feiert? Wahrscheinlich so.
Alexander Zverev, weißes Hemd, so ein leuchtgelbes Stirnband, tippt den Ball 4-5 Mal auf, erster Aufschlag, kommt durch die Mitte, Schelten mit der linkshändigen geschlagenen Vorhand, ist nochmal dran, dann ist Zverev vorne beim Volieren und jetzt muss er es machen und er macht's!
Nach 7 Jahren gewinnt er wieder das Turnier in München zum insgesamt 3. Mal. Das anschließende Geburtstagsständchen der Zuschauer, die Interviews in Lederhose, das Siegerauto und der dicke Scheck. Alexander Zverev genießt das alles nach harten Monaten ohne einen einzigen Halbfinaleinzug. Das gute Tennisgefühl ist zurück.
Ja, im Training hier schon und als ich die Wettervorhersage gesehen habe, auch super, super Match, super Atmosphäre und natürlich wunderschön in Deutschland an meinem Geburtstag zu gewinnen. Sehr gut retourniert, gut aufgeschlagen und ich freue mich, dass ich den Titel hier geholt habe.
Es war erstmals ein 500er Turnier, mehr Preis, Geld, mehr Weltranglistenpunkte und viel mehr Zuschauer. Gut 70.000 kommen im Laufe der Woche bei, noch ein Novum, durchgehend gutem Wetter. So hat sich Turnierdirektor Patrick Kühnen das ausgemalt.
Wir haben mega Tennis gesehen. Wir hatten eine Traumwoche, jeder Tag war ausverkauft. Und es war eine Premiere mit einem neuen 500er Status. Muss man sagen, die hätte besser nicht sein können.
Das Laufen über die Kieselsteinwege zwischen den Plätzen ist schon immer das typische Turniergeräusch. Jetzt ist noch eines hinzugekommen. Das Trampeln auf der temporären Stalltribüne auf dem neuen 6.000 Leute fassenden Center Court. Aber für den Tennis-Club-Vorstand von Iphitos, Fabian Tross, ist noch etwas anderes wichtig.
Man will ja auch, dass die ganze Stadt so in einem Tennisfieber ist. Und das war uns in der Vergangenheit nicht so gut gelungen. Wenn man in New York ist bei den US Open, weiß jeder in New York oder in Paris bei den French Open, da ist jetzt gerade das Turnier. Da wollten wir hinkommen und da hat uns die Stadt München wirklich enorm geholfen dieses Jahr. Marienplatz, wir hängen überall mit den Fahnen, wir sind am ganzen Flughafen, auf den ganzen Rollbändern. Das ist total cool.
Für die Tennisfans ist eines entscheidend. Der Charme des alten Turniers in der kleinen Anlage ist auch bei diesem großen Event erhalten geblieben.
Mir gefällt es total gut. Wir waren jetzt an andere Turniere auch schon. Ich finde es total gemütlich. Und ich finde die Location halt super da.
Ich finde den neuen Court viel besser. Der ist heller, größer. Es macht schon was her mit dem Gebäude vom Iphitos. Sieht super aus.
Wunderbar. Ich habe jetzt gerade bloß gesagt, mehr Toiletten müssten da sein. Sonst ist es genial, aber die sind nicht gewachsen.
Und irgendwas muss man ja immer verbessern können.
Tja. Wie heißt es in Berlin? Nicht gemeckert ist genug gelobt, aber das mit den Toiletten und den Kachelabteilungen, das muss offenbar noch mal in Angriff genommen werden beim ATP-Turnier der Tennisprofis in München. So, jetzt um 18.57 Uhr verabschieden wir uns noch nicht in die Nachrichten. Die kommen aber gleich. Vorher meldet sich noch einmal Armin Lehmann aus dem Westfalenstadion.
Das ist hier kein hochklassiges Fußballspiel im Dortmunder Stadion vor über 81.000 Zuschauern. 8.000 Gladbacher sind da, aber es ist mitreißend, es ist spannend, es ist intensiv und es sind immerhin schon 5 Tore gefallen. Also ja, viel mehr kannst du dir als Fußballfan eigentlich nicht wünschen. 68. Minute hat gerade angefangen, 3:2 für Borussia Dortmund. Das geht alles in allem auch in Ordnung. Die Dortmunder über weite Strecken dieser Partie, die etwas aktivere Mannschaft mit einer tollen, fulminanten Schlussphase der ersten Halbzeit. Da haben sie in 5 Minuten alle drei Tore erzielt. Aber Gladbach wehrt sich, kommt jetzt schon wieder über Chwancara. Der wird aber erstmal von Waldemar Anton abgelaufen. Und die Dortmunder können dann ihrerseits klären. Beide wollen den Sieg, beiden merkt man das ganz klar an. Beide mit diversen Mängeln. Aber heute wollen wir mal einfach drüber hinwegsehen. Ist ja Ostern. 3:2 für Dortmund.
Und an diesem Ostersonntag ist Werner Lorand gestorben, der frühere Bundesliga-Trainer. Der langjährige Coach von 1860 München starb heute im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Wasserburg am Inn. Das teilte sein früherer Arbeitgeber mit. Loran hatte in den vergangenen Jahren an einer schweren Krankheit gelitten. Er war ein knüppelharter und gefürchteter Verteidiger, ein raubeiniger Trainer mit einem Charme, der ihn bei den einen beliebt machte und den die anderen gar nicht mochten. Auf jeden Fall füllen seine Sprüche ganze Annalen. Was soll ich mit den Spielern reden? Ich bin doch kein Pfarrer. Der Schiri kann froh sein, dass ich ihm keine geschmiert habe. Ich könnte das jetzt an dieser Stelle fortsetzen, aber Werner Schoninger wartet mit den Nachrichten und... Mit Eintracht Frankfurt gewann Werner Lorand 1980 den Europapokal, den UEFA Cup mit Bum Kun Cha, dem legendären Südkoreaner, und mit Bernd Hölzenbein, dem Weltmeister aus Deutschland.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A10, nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Der Anschluss Birkenwerder wird wegen Bergungsarbeiten mehrfach gesperrt. Östlicher Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und Erkner ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. Zurzeit Stau ab Hellersdorf sowie auf der Umleitung über Erkner. Etwas voller derzeit in Berlin, in Richtung Berlin auf der B2 zwischen Dreieck Barnim und Lindenberg und auf der B158 vor und in Ahrensfelde. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Stockender Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. Sie brauchen etwa 10 Minuten länger. Ebenso auf der A115 stadteinwärts 10 Minuten länger zwischen Kleinmachnow und Spanische Allee. Ihnen eine gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Russland wird die Osterwaffenruhe für die Ukraine nicht verlängern. Aus dem Kreml hieß es, Präsident Putin habe keinen entsprechenden Befehl gegeben. Die gestern von Putin verkündete Waffenruhe endet heute Abend. Beide Seiten haben sich gegenseitig in den letzten Stunden vorgeworfen, sich nicht daran zu halten. Stefanie Markert.
Putin hatte sich bei der überraschenden Verkündigung der Waffenruhe die Tür offen gelassen, bei, wie er es nannte, feindlichen Provokationen zurückzuschlagen. Und der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gesagt, man werde Russlands Verhalten spiegeln, auf Stille folge Stille, auf Angriff ein Gegenschlag. Damit könnte Selenskyj recht behalten, der von vornherein skeptisch war und die Feuerpause als reine PR abgetan hatte.
Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. In der Osterbotschaft wurden der Antisemitismus sowie der Krieg in Gaza kritisiert. Außerdem wurde für Frieden für die Ukraine gebetet, sowie um ein Ende des Leidens der Menschen im Jemen und im Sudan. Zugleich wurde in der Predigt an jene Menschen erinnert, die ihren Glauben nicht frei leben können. Die israelische Armee hat eingeräumt, bei den tödlichen Schüssen auf Rettungskräfte im Gazastreifen schwerwiegende Fehler gemacht zu haben. Ein Armeesprecher erklärte, unter anderem seien Befehle missachtet worden. Ein Offizier werde deshalb seines Postens enthoben. Bei dem Beschuss der Rettungskräfte waren vor knapp einem Monat 15 Menschen getötet worden. Das Ergebnis der Umfrage in der Berliner CDU zum Koalitionsvertrag ist da. Die Mitglieder gaben der Einigung mit CSU und SPD auf Bundesebene im Schnitt die Schulnote 3. Jeder zweite Teilnehmer hält die geplante schwarz-rote Koalition demnach für die vernünftigste Option, aber nur etwa jeder zehnte begrüßt sie ausdrücklich. Auswirkungen hat die Umfrage nicht. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. In der Bundesliga haben sich Augsburg und Eintracht Frankfurt 0:0 getrennt und zwischen Dortmund und Mönchengladbach steht es gerade 3:2. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin den ersten Tabellenplatz gefestigt. Sie haben Hannover 37:33.